Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Mein Name ist Thomas Leskowski und ihr hört gerade den E-Commerce Inspiration Podcast. Heute mit einer kurzen Solo-Folge für euch, dass es durch den Sommer ein bisschen besser geht. Ich hoffe, ihr hört euch die Folge gerade am Strand an oder vielleicht gerade im Auto am Weg zur nächsten Destination. Und ich hoffe, da gibt es keine bessere Wegbegleitung als unserem Podcast. Ich hoffe, der Juli ist schon einmal gut an dir vorbeigegangen und jetzt starten wir direkt rein mit 5 Thesen, die du jetzt noch für den E-Commerce für den Rest des Jahres mitnehmen kannst, die dir so ein bisschen Inspiration oder Philosophie mitgeben sollen, was sich so die letzten Monate getan hat oder wo die Richtungspfeile aktuell hinzeigen, dass du weißt, wie du vielleicht aktuelle Trends ein bisschen mitnehmen kannst und auf der anderen Seite dir vielleicht gewisse Tools anschauen kannst, wenn wir beim Thema KI oder B2B-Marketing sind, dass du da gut gewappnet bist. Starten wir direkt rein mit der ersten These und die erste These verfolgt uns, glaube ich, auch schon seit dem letzten Jahr und das ist, dass die Marktplätze immer mehr Schwung aufnehmen. Warum sage ich Schwung aufnehmen? Früher war es so, wir hatten Online-Shops, die Nischen besetzt haben. Heutzutage ist es so, dass Online-Shops zu Marktplätzen werden und Nischen besetzen. Was ist prinzipiell ein Marktplatz? Falls ihr selbst in Österreich daheim seid oder in Wien besser gesagt noch, stellt euch vor, ihr geht zum Naschmarkt und dort gibt es mehrere Standeln mit Händlern oder Produzenten, die Produkte verkaufen. Selbiges ist mit dem Marktplatz zu denken. Das heißt, ich habe einen großen Anbieter und die Produzenten bzw. die Anbieter arbeiten sozusagen für sich. Dass ich diesen Marktplatz nutzen kann, dafür ist es wichtig, dass ich eine Verkaufsprovision abgebe, vielleicht sogar eine Miete unter Anführungszeichen und ich muss gewissen Rahmenbedingungen entsprechen, dass ich dort gelistet sein kann. Ich kann ja am Naschmarkt mehr oder weniger auch nicht einfach meinen Standl hinstellen und sagen, so, und jetzt kommt es zu mir und verkauft es. Nein, es müssen davor entsprechende Verträge aufgesetzt sein, dass das Ganze funktioniert. Man sieht es jetzt, der XXXLutz hat einen Marktplatz gestartet, Zalando hat einen Marktplatz gestartet, Galaxus in der Schweiz ist das Amazon aus Österreich sozusagen, Happy Size, ein Online-Shop für Übergrößenmode etc. Man sieht, die Nischen werden immer schneller besetzt in einem gewissen Bereich, wo man vielleicht bis dato noch beim Produzenten selbst gekauft hat und jetzt auf einem großen Marktplatz ein viel größeres Sortiment bekommt. Aber warum wird es relevant? Ich glaube, das Thema Vertrauen und Sicherheit hat sich jetzt mit der KI-Revolution ein bisschen sensibler geworden, wenn man das so sagen kann, weil dadurch, wir können jetzt alles automatisieren, es war halt nicht mehr so schwer, dass man einen Online-Shop mittels KI auch zu einem Fake-Online-Shop bauen kann. Das heißt, die Gefahr, eine falsche Entscheidung im Internet bei einem Online-Kauf zu machen, wird größer. Dadurch wird das Vertrauen nicht unbedingt besser in den E-Commerce. Und da gewinnen natürlich Marktplätze sehr an Relevanz, weil man einfach schon mal dort eingekauft hat, die Marktplätze vielleicht schon über Jahre bestehen. Allein Amazon gibt es seit 1994, das ist mittlerweile über 30 Jahre her. Soll jetzt nicht gegen deinen eigenen Online-Shop sprechen, aber wir sind im E-Commerce, wir reden dann nicht nur vom eigenen Online-Shop, sondern auch von digitalen Verkaufskanälen. Das heißt, ich kann ja meinen eigenen Shop bauen und einen Marktplatz für mich nutzen und dementsprechend auch über 2 Vertriebskanäle mir meinen Umsatz generieren. Der weitere Punkt ist natürlich auch das Thema Lieferung. Die meisten Marktplätze haben das Spiel durchgespielt sozusagen, weil da einfach gewisse Logistikprozesse nicht von neu losgestartet werden, sondern da gibt es einfach ja, gewisse Prozesse, die schon etabliert sind. Das heißt, kleiner Call to Action für dich. Überleg dir vielleicht, falls du aktuell nur mit einem eigenen Online-Shop unterwegs bist oder eine Agentur hast, die Online-Shops betreut, dass man vielleicht auch das Marktplatz-Strategie-Thema nicht außer Acht lässt und das vielleicht nicht an sich vorbeiziehen lässt und sich vielleicht mal generell sich 5 Marktplätze raussucht und dort selbst als User mal zu bestellen, dass man einfach ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, wo sehe ich Vorteile, wo sehe ich vielleicht aber auch Nachteile, also wo kann ich vielleicht als Online-Shop wieder punkten, Stichwort Loyalitätsprogramme etc. 2. These, KI als Effizienzbooster. Ich glaube, es wäre kein E-Commerce-Podcast, wenn ich das Thema KI nicht mit einbinden würde. Prinzipiell, es ist momentan sehr in aller Munde, man hört das über News und dergleichen, dass die Jobs ersetzt werden. Und ja, das ist tatsächlich der Fall. Denkt zurück an die Content-Agenturen, die es vor 2, 3, 4 Jahren gegeben hat, wo der Content ausgelagert werden kann etc. Die heißen jetzt alle KI-Agenturen meiner Meinung nach, weil die Texterstellung oder die Textgenerierung durch KI-Tools einfach so einfach und so massenzugänglich geworden ist, dass dieser Part natürlich ersetzt wurde. Aber ich habe da auch vor kurzem vom Sebastian Bohaska in einer der letzten Folgen aus dem Podcast eine These mitgenommen. Der hat gesagt, die damals den Content geschrieben haben, heißen jetzt Prompt Engineers. Und das sehe ich ebenfalls so, weil es geht wieder um die Generierung von Text, aber durch eine andere Methode, durch ein anderes Werkzeug. Früher musste ich selber gut schreiben können. Ich kann mich an meine Matura erinnern. Grüße gehen raus. Ich habe auf dem Matura damals einen 4er gehabt. Ja, würde behaupten, ich bin nicht der beste sprachbegabte Typ, wenn das Ganze auf Papier landen soll. Reden konnte ich immer gut. Also rausreden auch bei der Matura ging einfacher, als tatsächlich auf Papier schöne Sätze hinzuschreiben. Das kommt jetzt denjenigen sehr zugute, die mit KI-Tools arbeiten lernen. Aber nicht nur in der Produkttextgenerierung oder Produktbildergenerierung gibt es gute Anschlusspunkte, sondern auch im Thema Kundenservice. Ich glaube, das ist jetzt noch keinem entgangen, dass es Telefonanlagen gibt, wo die KI antwortet. Das macht natürlich für einen kleinen Händler noch nicht sehr viel Sinn, weil man vielleicht da noch sehr, sehr nahbare Gespräche auf sich ziehen kann. Aber sobald wir im Mittelstand sind, im Enterprise-Umfeld, wird es wahrscheinlich wichtig sein, dass gewisse Anrufe vorselektiert werden und mittels Chatbots oder KI-Telefonanlagen ein bisschen segmentiert werden. Das heißt, prinzipiell schafft euch ein gewisses KI-Grundverständnis. Das ist die neue E-Commerce-Basiskompetenz meiner Meinung nach. Ich glaube, dass wenn wir so arbeiten, wie wir es die letzten 5 Jahre gemacht haben, zu langsam werden. Und dieses Tempo uns irgendwann davonläuft. Man kann sich wahrscheinlich an ein sehr gutes Telefon erinnern von vor 30 Jahren, dass es heute nicht mehr ist. Deswegen schaut, dass ihr mit der Zeit geht, sonst geht ihr mit der Zeit. These 3, Internationalisierung wird operational einfacher, aber komplexer. Warum? Wir haben jetzt, These 2 war KI. Es gibt natürlich viele Tools, die ich einsetzen kann, wie DeepL, Synthesia etc., die mir beispielsweise, wenn ich jetzt ein Video aufnehmen würde, im Reel-Format, dieses Video in englische Sprache übersetzt, mit meiner Sprache dahinter. Was zur Folge hat, dass ich ziemlich schnell in andere Ländern mit meinem Content expandieren könnte. Aber Vorsicht, andere Länder, andere Sitten, aber auch andere juristische Umgebungen. Das heißt, wenn ich da vielleicht drüber reden kann, dass irgendetwas gut ist für die Gesundheit, würde ich sehr gut aufpassen, ob das auch in anderen Ländern, besonders wenn das jetzt nicht mehr in der EU ist, tragbar ist, nicht, dass dann juristische Klageanfragen hagelt. Deswegen, ja, es ist natürlich ein bisschen einfacher geworden, aber Internationalisierung bedeutet nicht, Copy-Paste zu gehen. Das heißt, einfach drauf loszuschießen und zu schauen, wie es funktioniert, sondern sich das Regelwerk und die Kundenerwartungen lokal auch zu verstehen, um entsprechend anzuwenden. Das heißt, wenn ihr die Schritte habt und euch juristisch auch ein bisschen auskennt, macht die Schritte aber lieber ein bisschen langsamer und ich sage jetzt mal und sicher, anstatt schnell und dann großartig abgemahnt zu werden, weil dann bringt es mir auch nicht viel, einen großen Effizienzvorteil zu haben, wenn ich einfach nur schneller an der Klagebank stehe. These 4 tut mir fast ein bisschen weh, aber ich hoffe, dass gewisse Themen in der Conversion Rate Optimierung im Jahr 2025, besonders im Juli, August, also im Sommer, einfach schon Basisanforderungen geworden sind. Die These 4 ist, Retention ist der neue Conversion Booster. Warum sage ich das? Wenn man sich jetzt einfach mal eine Umsatzformel vorstellt, Traffic mal Conversion mal Retention, ist es prinzipiell teuer, sich Traffic anzukaufen. Oder ich habe hoffentlich irgendeine Quelle, wo Traffic reinkommt. Prinzipiell ist das immer eine teurere Quelle, als wenn ich hinten raus versuche, die Retention ein bisschen zu hebeln. In der Mitte haben wir die Conversion. Das heißt, ich schaue, dass ich mir über User-Testings etc. meinen Online-Shop beispielsweise so optimiere, dass mehr Besucher und Besucherinnen tatsächlich einen Einkauf tätigen. Falls ihr da Probleme habt, dafür stehe ich mit meinem Namen, würde man sagen, das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Aber hinten raus ist die Retention Rate einfach das Essentielle und ein komplett unterschätzter Hebel im E-Commerce-Game. Was kann ich da verwenden? Ich kann ein Newsletter verwenden, ich kann WhatsApp verwenden, ich kann Bonusprogramme verwenden. Wichtig ist natürlich auch, dass ich eine entsprechende Segmentierung und vielleicht ein gewisses Trigger-Marketing habe, dass ich weiß, okay, wenn eine Person dieses Bundle gekauft hat, weiß ich, dass sie in 2 Monaten vielleicht das nächste Bundle brauchen könnte. Auf gut Deutsch, wer bestehende Kunden aktiviert, braucht hinten raus wahrscheinlich weniger Paid-Budget. Und das wäre, glaube ich, auch die Call-to-Action, den ich dir mitgeben mag, ist, wenn da aktuell noch ja die Sandwüste hinten raus besteht, sich mal zu überlegen oder vielleicht auch mal mit KI oder mit ChatGPT ein bisschen zu strategisches Sparring zu machen, mit welche Ansätze man vielleicht selber wählen könnte, um erste Schritte im Retention-Marketing ein bisschen reinzubekommen. Und zu guter Letzt diese 5, B2B-Commerce wird unterschätzt und ist aber oft profitabler. Man merkt, es wird jetzt immer schwieriger, im B2C-Bereich zu Neukunden zu kommen. Aber viele ignorieren oder viele Produzenten, ich will jetzt nicht sagen ignorieren, aber sehen nicht die Macht des B2B-Commerce. Warum? Ich habe prinzipiell zwar weniger Klicks, aber ich habe über die wenigen Klicks vermutlich mehr Umsatz. Es braucht zwar ein bisschen länger, bis so ein Einkauf stattfindet. Wahrscheinlich ist der Sales-Prozess ein ganz anderer als beim B2C-Bereich. Aber die Frequenz ist zwar niedrig, aber der Umsatzanteil ist relativ groß. Das heißt, weil nicht nur der Umsatzanteil ist groß, sondern ich kann das Ganze auch viel besser planen. Weil meistens, wenn B2B-Unternehmen mit dir happy sind, kann ich fast davon ausgehen, dass vielleicht in einem gewissen Intervall die Sachen nachbestellt werden. Und wenn deine Brand prinzipiell Zug nimmt, werden wahrscheinlich auch andere Brands daran interessiert sein, also Zwischenhändler, dir entsprechend dieses Produkt anzubieten. Nachteile gibt es natürlich auch. Man braucht dann einen langen Atem, würde ich sagen. Also es ist meistens nicht dabei getan, dass ich dort einmal anrufe und sage, hey, wolltest du meine neuen Turnschuhe haben, sondern man kommt einmal in 2, 3 Gespräche rein, es werden Konditionen verhandelt etc. Aber wenn das Ganze durch ist, kann ich mir hoffentlich auf die Schulter klopfen und entsprechend Umsatz für mich anstreifen. Call to Action aus dieser These für dich. Falls du noch keine B2B-Strategie hast, selbiges Thema wie mit These 4. Einfach mal mit dem Prompten anfangen und sich ein bisschen zu überlegen, in welche Richtung kann ich vielleicht meine Fühler ausstrecken, für welche Zielgruppen könnte vielleicht mein Produkt in größeren Mengen relevant sein. Beispiel, ich verkaufe Maulkörbe, könnte man, oder Hunde Maulkörbe, also ich nicht, in dem Fall ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und man könnte sich überlegen, ja, natürlich sind Tierfachhandlungen sehr interessant für mich, aber ein anderer Tipp wäre zum Beispiel, wie schaut es mit Polizeihundeschulen aus? Brauchen die nicht Maulkörbe etc., dass man in diese Richtung sich weiter entwickeln kann? Also kurz zusammengefasst, deine 5 Thesen für 2025 oder meine Thesen für 2025, ihr könnt natürlich gerne kommentieren, wenn es andere Themen gibt, die für euch aktuell relevant sind. Kurz zusammengefasst, das erste war, der Marktplatz an sich wird weiter an Relevanz zunehmen. Das zweite ist, KI ist das neue E-Commerce-Basiswissen meiner Meinung nach. Drittens, Internationalisierung könnte zwar leichter funktionieren jetzt, aber bitte macht es bedacht und mit Köpfchen. Punkt 4, Retention als Conversion 2.0. Und Punkt 5, B2B nicht als Beiwerk zu sehen, sondern wirklich als Gewinnbooster und sich da entsprechend vertrieblich gut aufzusetzen. Ja, ich hoffe, die Thesen waren was für euch und haben euch ein bisschen was mitgeben können, auch wenn ihr vielleicht nicht bei den letzten Konferenzen auf internationalem Boden mit dabei wart, hoffe ich, dass ich da ein bisschen was zusammengefasst habe für euch. Wenn es für euch in Zukunft dann weitergehen soll in Richtung Weiterbildung, dann kleine Werbung im eigenen Sinne. Wir haben jetzt Ende August noch eine E-Commerce Inspiration Night, genauso wie im November. Ihr findet das Ganze auf unserer Website. Aber mein größtes Anliegen, mein größtes Herzensprojekt ist die Exfomo-Konferenz der E-Commerce Inspiration Summit, wo wir Wien zur E-Commerce Hauptstadt machen. Das zwar nur für einen Tag, aber das ist so der Tag, wo ich im Jahr darauf hinarbeite. Und ich würde mich extrem freuen, wenn ihr da mit dabei seid, ganz egal, ob ihr Händler seid, Agentur oder Dienstleister, es ist genau der Tag, wo wir alle zusammenkommen, uns auf zwei Bühnen geiles Wissen miteinander teilen, aber ganz besonders einfach diese, ich sage immer, diese 5-Minuten-Gespräche stattfinden lassen. Was meine ich damit? Man hat vielleicht ein Thema, irgendein Problem, mit dem man lange nicht weiterkommen ist, und dann triffst du dort die eine Person und redest 5 Minuten mit der, und auf einmal ist das Problem gelöst. Und genau diese Momente und dieses Miteinander ist so geil. Wir haben so viel Zeit in einem Lockdown verbracht. Wir sind im E-Commerce tätig. Viele von uns sitzen viel hinterm Laptop, und das soll die absolute Gegenbewegung sein. Ich finde, desto digitaler ein Beruf ist, desto wichtiger ist es auch, so physisch präsent zu sein, um auch zu verstehen, hey, wir sind alles nur Menschen, wir können viel voneinander lernen. Und das, den Appell möchte ich dir mitgeben. Ich wünsche dir einen wunderbaren Sommer. Falls du den Podcast noch nicht bewertet hast, dann folgt jetzt natürlich der übliche Drill. Bitte bewerten, bitte teilen. Ihr unterstützt damit eine ganz, ganz tolle Mission. Und ich darf mich freuen. Es gibt diesen Podcast jetzt auch schon 2 Jahre. Vielen Dank, dass ihr da so zahlreich mit dabei geblieben seid. Wir haben über 100 Bewertungen in Spotify mittlerweile. Das spricht einfach sehr dafür, dass es sich einfach unglaublich entwickelt hat, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar. In diesem Sinne, genießt euren Sommer. Ich hoffe, die Fahrt zum Strand oder das Hotelzimmer wurde jetzt mit ein bisschen Inhalt gefüllt. In diesem Sinne, alles Liebe, und wir hören uns bei der nächsten Folge des E-Commerce Inspiration Podcasts.